Was hat ein Tempel mit einem Kreuz zu tun? In der Antike waren Tempel ganz besondere Orte. Sie waren nicht nur Orte, wo Zeremonien und Rituale stattgefunden haben, die wir als Gottesdienst bezeichnen würden. Viele Religionen hatten verschiedenste Kultstätten, wo Opfer gebracht werden konnten oder vielleicht auch Gebete gesprochen werden konnten. Die Juden hatten ihre Synagogen, wo Torah gelesen wurde, wo es auch eine Auslegung, also eine Predigt dazu gegeben hat, wo sie gemeinsam gesungen und gebetet haben. Aber der Tempel war etwas Besonderes. Der Tempel war die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Er war der Ort, wo die Menschen Gott nahe kommen konnten. Und deswegen sind die Juden auch zum Pascha-Fest aus dem ganzen Land, ja, wirklich aus der ganzen Welt, zusammengekommen, weil sie Gott erfahren wollten. Aber was hat ein Tempel mit einem Kreuz zu tun? Ein Kreuz ist eigentlich der Inbegriff der Gottesverlassenheit. In 5. Mose 21, Vers 23 steht in Bezug auf jemanden, der an einem Baum gehängt würde, also auch an einem Kreuz: Du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Am Kreuz kann man gar nicht weiter von Gott weg sein. Das kommt recht deutlich zum Ausdruck, wenn man sich das Bild von Jesus am Kreuz anschaut. Jesus stirbt am Kreuz. Hier ist es dem Ralf Osser, wie in so vielen anderen Bildern, sehr gut gelungen, etwas rüberzubringen, was bloße Worte nicht zum Ausdruck bringen können. Dieser Schmerz, diese Entstellung, was Jesus erlitten hat, als er am Kreuz war. Und der Predigttext für heute erzählt von dem Moment, als Jesus gestorben ist. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 44 bis 49. Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und die dies mit ansahen. Lukas schildert uns hier, dass drei Zeichen kommen. Finsternis fällt über das Land. Der Vorhang im Tempel wird mitten in zwei gerissen. Und Jesus ruft mit lauter Stimme und stirbt. Finsternis ist nur zu passend. Wie kann es etwas anderes als finster sein, wenn jemand verflucht wird? Bei seiner Verhaftung hatte Jesus selber gesagt: Das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Die Finsternis wird das Licht, die Liebe und die Hoffnung zum Erlöschen bringen. Finsternis herrschte 3 Stunden lang über das Land, bis Jesus gestorben ist. Wir hören auch, dass der Vorhang im Tempel mitten in zwei zerrissen wird. Meist wird vermutet, dass dieser Vorhang der war zwischen dem Allerheiligsten und dem Vorhof der Priester. Der Allerheiligste war, ja, wie der Name sagt, der allerheiligste Ort im Tempel. Der wurde als der Wohnsitz Gottes gesehen. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen, um Sühne zu tun für die Sünden des Volkes. Da wohnte Gott. Und da war ein Vorhang davor. Und diese ist mitten in zwei gerissen. Aber wo dieser Vorhang zerrissen ist, stellt sich die Frage, wo ist nun Gott? Wo begegnen wir ihn jetzt, wenn das Allerheiligste offengelegt wird? Und Jesus ruft mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er kann es irgendwie nicht lassen. Auch hier zitiert Jesus aus der Schrift, aus dem Psalm 31, Vers 6, wo es heißt, in deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Und dann hauchte er den Geist aus. Jesus starb. Und wieder die Frage, was hat ein Tempel mit einem Kreuz zu tun? Was war eigentlich der erste Tempel? Der erste Ort der Begegnung zwischen Gott und Menschen. Es ist ganz interessant, wenn man den Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 liest, wird sehr stark angedeutet, dass das gesamte Universum als Tempel erschaffen wurde. Spätestens, wenn wir in 1. Mose 2 schauen, sehen wir, dass Gott den Menschen in einem Garten begegnet ist. Aber in 1. Mose 3 lesen wir davon, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, wie diese Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen gestört wurde. Die Sünde hat Krankheit, Leid und Tod gebracht. Aber Gott war nicht zufrieden damit, seine Schöpfung dem Zerfall, dem Verfall zu überlassen. Er war auch nicht zufrieden damit, dass seine Gegenwart nur an einem Ort wahrgenommen wird. Und in Jesus kam er leiblich unter uns. Das Wunder der Fleischwerdung Gottes erstaunt uns jedes Jahr zu Weihnachten wieder. Aber am Karfreitag wird die erstaunliche Tiefe dieses Geheimnisses geoffenbart. Gott selber ist dahin gegangen, wo Gott am weitesten weg ist, ans Fluchholz. Gott selber hat den Fluch auf sich genommen, um die Macht der Sünde und des Todes zu brechen. In dem Moment, als die Finsternis sich breit gemacht hat, als die Mächte der Dunkelheit den Sieg davon tragen wollten, hat Gott den Vorhang zerrissen, der ihn von seinen Menschen trennen sollte. Jesus hauchte den Geist aus und in dem Moment war die Macht des Todes gebrochen. Lukas erzählt uns von drei Zeichen, von Finsternis, von dem Zerreißen des Vorhangs im Tempel und von einem lauten Schrei. Und er erzählt uns auch von drei Zeugen. In Vers 47 von unserem Text lesen wir, als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Er sah und hat bekannt, dass Jesus gerecht war. In Vers 48 heißt es, und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. Dass sie sich an die Brust schlugen, ist ein Zeichen der Buße. In Lukas Kapitel 18, also wenige Kapitel vor dem, was wir jetzt lesen, finden wir, dass Jesus ein Gleichnis erzählt hat von einem Zöllner, also einem Mann, der als direkte Gesellschaft gesehen wurde, der in den Tempel gegangen ist, hat gebetet und hat sich an die Brust geschlagen. Es ist ein Zeichen der Reue. Die Menge sah, was geschehen war. Und hat bereut, dass sie dazu beigetragen haben, dass dieser Mann an ein Kreuz gehängt wurde. Und in Vers 49 hören wir: Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und die dies mit ansahen. Man bekommt von dem Vers allein fast den Eindruck, dass diese Menschen so ein bisschen unbeteiligt waren. Sie standen in der Ferne und sie haben dem zugeschaut. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, es sind gerade diese Menschen, die kurze Zeit später vor ganz Jerusalem gestanden haben und bezeugt haben, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben und später das in die ganze Welt getragen haben. Und es waren auch diese Leute, von wem Lukas es erzählt bekommen hat, dass er dieses Evangelium schreiben konnte. Es waren die Augenzeugen. Und jetzt sind wir hier. Ja, wo sind wir eigentlich? Wir sitzen in verschiedensten Wohnungen, verstreut voneinander, weil unser Land und die ganze Welt von einem Virus geplagt wird. Viele Menschen verspüren die Last, ja, die Dunkelheit der Isolation. Viele Menschen leiden darunter, dass sie anderen nicht sehen können. Und ob durch das Virus oder durch andere Krisen, die uns treffen, verspüren wir immer wieder auch eine Gottesverlassenheit. Wie oft haben wir unseren persönlichen Karfreitag erlebt und laut geschrien oder auch leise in unserem stillen Kammer geweint. Aber deswegen hat es den Karfreitag gegeben. Gott selber ist in unsere Gottesverlassenheit gekommen, um uns den Weg zum Licht zu zeigen. Und wie damals sollen wir sehen und glauben. Wie der Hauptmann sollen wir sehen, dass Jesus ein Gerechter ist. Und dass er der ist, wen er behauptet zu sein. Wie die Menge sollen wir unsere Sünden erkennen und Buße tun. Und wie die Jünger sollen wir sehen, was Jesus für uns getan hat, dass wir Zeugnis ablegen können. Und was hat ein Tempel mit einem Kreuz zu tun? Am Kreuz hat Gott die Dunkelheit besiegt. Am Kreuz hat Gott nicht verlangt, dass wir zum Tempel kommen, sondern er hat den Vorhang, der uns von ihm trennen sollte, zerrissen und ist in unsere dunkelste Gottesverlassenheit selber hineingekommen. Vom Kreuz her sagt Jesus: Nimm, iss, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Vom Kreuz sagt Jesus: Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Was hat ein Tempel mit einem Kreuz zu tun? Jesus hat das Kreuz in einen Tempel verwandelt. Gott begegnet uns da, wo unsere tiefste Dunkelheit ist. Er zeigt uns am eigenen Leib, wie Gott in unsere tiefste Nacht hineinkommt. Ja, die Nacht ist noch dunkel. Und ja, die Schmerzen, die tun weh. Aber sein Licht will uns in der Dunkelheit begegnen und uns einen Weg nach vorne in einen neuen Tag zeigen. Du denkst vielleicht, es gibt in deiner Dunkelheit kein Licht und keine Hoffnung. Genau das haben Jesus Jünger am Karfreitag gedacht. Ein Ostersonntag war für sie völlig unvorstellbar. Und doch. Wenn wir auf das Bild bunte Gemeinde zurückkommen, sehen wir Jesus, den Gekreuzigten, mit der Dornenkrone. Er ist in der Mitte. Und er ist von einer großen Menge Menschen, eine große Menge Jünger umgeben. Menschen aus verschiedensten Kulturen, in unterschiedlichem Alter, mit unterschiedlicher Haltung und unterschiedlicher Miene. Aber alle versammeln sich um den Gekreuzigten. Alle versammeln sich um Brot und Kelch. Wir treffen uns in seiner dunkelsten Stunde, um sein Opfer zu bedenken. Und so wollen wir das Abendmahl miteinander feiern. Ich möchte euch einladen, wenn ihr das noch nicht getan habt, jetzt Brot und Wein oder Saft zu besorgen, um das Abendmahl mit uns zu feiern. Auch wenn wir es an getrennten Orten tun, dürfen wir wissen, dass wir in dem verbunden sind, der sein Leben für uns gegeben hat, der Jesus, der uns zu einer bunten Gemeinde zusammenführt, der uns zu seinem Leib macht. Der Herr Jesus Christus, in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte und sprach: Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir wollen danken. Allmächtiger Herr, welche Worte sollen wir finden, um dir genug Dank sagen zu können, dass du in unsere Dunkelheit gekommen bist, dass du uns einen neuen Weg zeigen willst. Ja, Herr, dass du uns neues Leben schenkst. Und Herr, wir haben im Leben so viel häufiger das Gefühl, dass wir ein Kreuz tragen, als dass wir in einem Tempel wären. Aber du zeigst uns, dass du in unsere Dunkelheit gekommen bist, dass das Kreuz zu einem Tempel wird, dass du uns gerade dort begegnest, wo wir die tiefste Dunkelheit erfahren. Und ich danke dir, Herr, für deine Treue. Ich danke dir, Herr, dass du deine Liebe immer wieder über uns ausschüttest. Und so bitte ich dich, Herr, begegne uns jetzt in diesem Abendmahl. Hilf uns, Herr, deine Herrlichkeit zu sehen. Schenke du uns neue Hoffnung und weise du uns einen neuen Weg, dass auch wenn wir Karfreitag erleben, dass wir nach vorne schauen können und wissen können, dass du viel mehr tun wirst, als was wir uns vorstellen können, dass Ostersonntag kommt. Amen. Christi Leib, für dich gegeben. Christi Blut, für dich vergossen. Wir wollen um Gottes Segen bitten. Allmächtiger Herr, ich danke dir, dass wir auch an diesem stillen Gedenktag die Möglichkeit haben, besonders das zu bedenken, was du für uns getan hast. Und Herr, wo wir unsere Karfreitage im Leben erleben, so bitte ich dich, begegne du uns und schenke du uns neue Hoffnung. Herr, wenn wir auf unsere Welt schauen, sehen wir viel Leid und Not. Wir bitten dich, gebrauche du uns als deine segnende Hände für diese Welt. Herr, wir schauen nach vorne und oft ist es so schwer für uns zu glauben, dass Ostern, dass Auferstehung bevorsteht. So stärke du uns, Herr. Hilf unsere Schwachheit auf mit deiner großen Treue. Segne, behüte und bewahre uns, Gott, der du allmächtig bist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.